Predigt. Ihr bekommt schon die dritte Fortsetzung von dieser Predigtreihe, die vier Feinde des Herzens. Und heute geht es auch hauptsächlich um unser Herz, nämlich unser trügerisches Herz. Ehrlich sein mit uns selbst. Nun, das klingt irgendwie fernab von jeder christlichen Lehre, nicht wahr? Also ich, mein Herz ist rein vor Jesus, nicht wahr? So denkt man so häufig. Aber wir wissen, dass unser Herz stark umkämpft ist. Wir haben immer wieder mit diesem Schuld zu tun. Das heißt, wir lernen auch, unsere Schuld vor Gott und vor den Menschen zu bekennen. Wir haben immer wieder mit Zorn zu tun. Da muss man lernen, zu vergeben. Wir haben auch mit Gier zu tun, das an uns halten wollen. Da fordert uns Gott auf, auch großzügig zu geben. Und wir haben immer wieder auch mit Neid und Eifersucht zu tun. Und da müssen wir lernen, neu Wertschätzung und Bewunderung zum Ausdruck bringen. Das ist schon, was ich mehrfach gesagt habe. Und ich möchte noch mal zwei Verse auch uns weiter erzählen, die wir kennen. Was ist das Herz? Sprüche 4, Vers 23 sagt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also wichtiger als das Schloss in deinem Auto, wichtiger als irgendein Schloss in deinem Haus, wichtiger als dein Tresor, ist im Grunde dein Herz. Und da müssen wir darauf achten, was dort vor sich geht. 1. Samuel 16 sagt, der Herr sucht, also sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Herr sieht auch das, der Mensch sieht auch das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auch das Herz. Also ich kann stark beeindruckt werden von Menschen. Ich habe gerade jetzt heute Morgen die Zeitung von gestern gelesen, das war ein bisschen voll gestern, und da habe ich Klitschko gesehen, wie er diese Frau begrüßt hat. Also eine Ministerin aus Ukraine. Sie war 1,50 und er 2,20 fast. Und das würde mich schon beeindrucken, das Aussehen dieses Mannes. Aber Gott schaut das Herz an. Und das Herz sieht ganz anders aus. Das Herz dieses Mannes kann ich nicht beurteilen. Aber oft beurteilen wir die Menschen durch dem, was wir sehen, aber nicht, was Gott sieht. Und Gott sieht dein Herz. Und manchmal sehe ich die Menschen und denke, oh, guck mal, klein, alt, nicht bedeutend. Und Gott sieht ein Herz aus Gold, ein Herz, worüber ich mich sehr freue, ein Herz, was mich, den Vater, ehrt. Und andersrum sehen wir manche Leute, die vorne stehen und denken, boah, das muss absolut ein Mann oder Frau Gottes sein. Und Gott schaut das Herz an und sagt, wie hartherzig bist du geworden? Wie weit bist du mir fern? Du kannst zwar eine tolle Show abliefern, aber wo ist dein Herz? Und da mussten wir einfach uns selbst auch fragen heute, Herz, wo bist du? Herz, wo bist du in Bezug auf deine Gottesbeziehung? Ein paar weitere Bibelverse, das Herz ist das Zentrum unserer Gesinnung, auch Neues Testament dieses Mal, Hebräer 4, Vers 12. Also das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzens. Wie auch Matthäus 15, Vers 19, aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Wo ist unser Herz? Was kommt da heraus? Altes wie Neues Testament, immer wieder dieses Aufruf, schaut euer Herz an. Ein Zitat. Wir denken nicht nur mit unseren Gedanken, sondern mit unserer Einstellung. Unsere innere Haltung, also unser Herz, bestimmt, wie wir denken. Also das, was hier drin ist, wird irgendwie auch hier rauskommen. Und ab und zu sind wir selbst überrascht, was rausrutscht. Und dann fragen wir uns, wo kam das nun her? Und wenn wir ganz ehrlich mit uns selbst sind, manchmal merken wir, dass das aus unserem Herzen kam. Unsere Einstellung. Unsere innere Einstellung gegenüber jemand, unser eigentliches wirklich Glauben an etwas und nicht diese fromme Maske, was wir manchmal so aufsetzen. Pascal aus dem Jahr 1623 bis 1662 hat gesagt, die Argumentationen des Menschen kommen von seinem Herzen. Wir erkennen die Wahrheit nicht nur durch die Vernunft, sondern vielmehr durch unser Herz. Gespräch habe ich vor 2 Wochen gehabt, was ist die Wahrheit? So, jemand wurde jetzt hier gefragt, erzähl mir, was die Wahrheit ist. Und ich habe sofort gesagt, Mensch, die Wahrheit ist Gottes Sicht der Dinge. Das ist so einfach für mich. Die Wahrheit ist, wie Gott etwas sieht. Nicht wie ich das sehe oder wie mein Partner das sieht oder mein Gegenüber das so sieht. Nicht wie wir es empfinden, nicht wie es in Geschichtsbücher aufgeschrieben sind. Die Wahrheit ist Gottes Sicht der Dinge. Ich kann das nicht immer mit meinem Verstand begreifen. Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich werde niemals mit meiner Vernunft ganz begreifen können, wie Gott Mensch wurde, um zu sterben. Geht nicht. Es passt nicht in mein Gehirn hinein. Wie der Schöpfer des Universums mit seinen Milliarden und Abermilliarden Sternen und Galaxien kommt auf diese Erde, um für mich und für dich zu sterben. Unbegreiflich groß. Aber in meinem Herzen, mit dem Herzen kann ich das erfassen, kann ich es glauben. Ein Zitat, was mein Leben verändert hat. Ich möchte gerne von Charles Swindoll zitieren. Hat ein Buch geschrieben, mal vor vielen Jahren. Ich habe es 1985 das erste Mal gelesen. Es ging um diese Einstellung oder Haltung. Ich habe ein paar Sätze darauf gebracht. Ich möchte das gesamte Zitat bringen. Er schrieb, je länger ich lebe, desto mehr erkenne ich, in welchem enormen Einfluss meine Einstellung auf das Leben hat. Die Einstellung zum Leben für mich ist wichtiger als Tatsachen. Sie ist wichtiger als die Vergangenheit. Sie ist wichtiger als Ausbildung, als Geld, als Umstände, als Versagen, als Erfolg. Wichtiger als andere Menschen denken, sagen oder tun. Meine Haltung, also mein Herz, ist wichtiger als mein Auftreten, meine Gaben oder mein Können. Sie baut oder zerstört eine Firma, eine Gemeinde oder eine Familie. Nun, das Bemerkenswerte daran ist, dass wir selbst wählen, welche Einstellung wir einnehmen, jeden Tag neu. Wir können weder die Vergangenheit ändern, noch können wir beeinflussen, wie andere Menschen sich verhalten werden. Das Unveränderbare können wir nicht verändern. Das Einzige, was wir tun können, ist die eine Seite zu spielen, die wir haben, nämlich unsere Einstellung. Er sagt, ich bin überzeugt, dass das Leben aus 10% daraus besteht, was mir geschieht, und 90% daraus, wie ich darauf reagiere. Und genauso ist es auch in deinem Leben. Wir sind verantwortlich für unsere Einstellung, unser Herz. Was machen wir nun, wenn etwas uns passiert, wenn etwas uns geschieht? Wenn wir einen Autounfall haben, unverschuldet. Wenn wir eine Krankheit bekommen. Wenn etwas, der sehr nah ist von uns, stirbt. Wenn wir gekündigt werden, betriebsbedingt. Alle diese Sachen ist die Frage dann, wie reagiere ich? Welche Herzenseinstellung habe ich? Habe ich eine Herzenseinstellung, der weiß, ich werde getragen sein von Gott, egal was passiert? Auch wenn ich durch finstere Täler hindurchlaufe, weiß ich, dass er mich trösten wird? Oder fange ich an zu jammern und sage, oh, damals war es so viel besser und wo ist mein Gott jetzt? Unser Herz, unsere Einstellung beeinflusst so sehr, wie wir mit diesen verschiedenen Situationen umgehen. Das, was dir geschieht, ist nicht ganz so wichtig, wie du darauf reagierst. Gott lässt Dinge zu in deinem Leben, damit du daran wachsen kannst, damit du mehr und mehr ihm vertraust, damit du mit ihm auf diesen Weg gehst, um ein reiferer, mündigerer Christ in ihm zu sein. Gott hat alles im Griff, aber unser Herz, das überlässt er uns. Und da dürfen wir mit seiner Hilfe lernen, auch unser Herz, unsere Einstellung wirklich Gott wohlgefälliger zu halten. Franz von Salis hat gesagt, wenn dein Herz wandert, bringt es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart deines Herrn. Und selbst wenn du in diesem Leben nichts anderes getan hast, außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem du es zurückgeholt hast, dann hast du dein Leben wohl erfüllt. Sind wir in der Lage, unser Herz wieder zurück zu schieben, zurückzudrängen in der Gegenwart Gottes. Oder lassen unser Herz in freien Lauf und damit viel, viel, viel Besseres auch kaputt gehen. Das ist so ein bisschen diese Selbstdisziplin, diese Selbstbeherrschung, diese Frucht des Geistes. Unser Herz wird wandern, garantiert. Sind wir in der Lage, es behutsam an seinen Platz zurück zu versetzen, dort in der Gegenwart Gottes. Unsere Entscheidung, jeden Tag neu. Punkt 2 der Predigt. Ehrlichkeit uns selbst gegenüber. Bin ich wirklich ehrlich mit mir selbst? Sage ich mir selber die Wahrheit? Ich behaupte wahrscheinlich nicht. Sind wir mit uns selbst wirklich ehrlich? Wir sind Experten da drin, uns selbst zu belügen. Tut mir leid, ein bisschen klein. Wir reden uns eins, dass wir etwas brauchen und kaufen es, obwohl wir es gar nicht brauchen. Und obwohl wir uns es gar nicht leisten können. Dann kommt der Stress mit Schulden, Streitpotenzial zu Hause, wie man die Frau oder Ehemann rechtfertigt und, und. Manchmal geht man sogar eine Beziehung ein, obwohl wir innerlich wissen, dass es gar nicht klug ist, das zu tun. Man wird sie schwanger vielleicht und wir wollen gar nicht heiraten. Jetzt kommt die Frage auf, ob das Kind abgetrieben werden soll. Wir lassen uns auch ein Geschäft ein, obwohl wir eigentlich wissen, dass es gar nicht so koscher ist, gar nicht so richtig ist. Und dann kommt diese unsaubere Geschäftsführung auf und wir müssen immer mehr Unehrlichkeiten erzählen. Wie rechtfertigen wir uns immer wieder unserem eigenen Herz? Wir tun Dinge, die wir wissen, die nicht richtig sind, und lügen uns selbst ein, irgendwie das zu erklären, dass es doch möglich und okay ist. Ich finde es immer so schön, wie man Geschichten und Beispiele aus dem Judentum so hat dafür. Zum Beispiel, man darf nur 1000 Schritte gehen am Sabbat. Aber auf dem Wasser kann man die Schritte nicht messen, also von daher ist man denn da halbwegs sicher. Was haben die Leute getan? Die haben kein Mehl genommen, Wassersäcke draufgetan, sich draufgesetzt und die waren auf dem Wasser. Kein Problem. Es klingt so bescheuert, aber machen wir das selbst nicht manchmal? Dass wir irgendeinen Ausweg suchen, um selbst das zu rechtfertigen, was wir tun, was wir wissen im Grunde, dass es absolut verkehrt ist. Ja, ich gönne mir nur noch das, weil. Oder ich tue das nur, weil. Und so weiter. Und unser Herz versuchen wir dann da zu betrügen und das anzulügen. Die einzige Objektivität, die für uns Menschen existiert, ist eine gesunde Subjektivität, die sich selbst vollständig wahrnimmt. Das heißt, ein Mensch, der sich selbst möglichst gut wahrnehmen kann, wie er wirklich ist, der ist am objektivsten. Haben wir gelernt, wie wir so sind, mit unseren Schwächen und unseren Stärken? Ich bin ständig dabei, Interviewtrainings zu machen, Bewerbungstraining, und ständig darf ich meine Studenten fragen, Mensch, erzähl mir, wo deine Stärken sind. Und da sind sie dabei aufzuzählen, ja, ich bin teamfähig und ich bin dieses und ich kann gut unter Druck arbeiten. Ich sage, toll, und wo sind deine Schwächen? Schwächen? Ja, also darüber spricht man nicht. Doch, wir müssen wissen, wo unsere Stärken, unsere Schwächen so sind. Wir müssen wissen, wo wir auch Probleme haben. Wir müssen wissen, wo wir versucht werden. Gerade gestern habe ich eine super tolle Seminar gehabt, wo der Professor vom Hoher Markt, das ist ein christliches Therapiezentrum, der einzige in ganz Deutschland, der Dr. Martin Grabe, der uns davon auch erzählt hat, von drei Bereichen unseres Lebens, die immer wieder dann dazu kommen, dass wir gekränkt werden. Und der ein Bereich ist natürlich unser Lust. Und manche Leute sind sehr stark auch anfällig auf diesen Bereich Lust. Andere sind sehr anfällig für diesen Bereich Besitz. Und andere sind anfällig für diesen Bereich Ehre. So, stell mal vor, du würdest rausgehen und du würdest jetzt auch mein Auto zerkratzen. Ich würde sagen, und? Also bei diesem Bereich habe ich irgendwie nicht das ganz große Problem. Ja, also Besitz ist nicht für mich ganz so wichtig, besonders das Auto da draußen, ich glaub's mir. Ja? Aber wer, du versuchst meine Ehre jetzt hier zu ruinieren, du versuchst jetzt hier Verleumdungen oder irgendwas zu erzählen, was gar nicht wahr ist über mich, da kann ich ein kleines bisschen mehr aggressiv werden. Ja, weil das ein Bereich ist, in dem ich da merke, Jason hat da Probleme, ja. Ja, also das ist so, wo jeder von uns damit zu kämpfen hat. Und wissen wir unsere Bereiche, wissen wir den Bereich in unserem Leben, wo der Teufel ganz schnell uns auch denn da zu Fall bringen kann? Jeremia 17, Vers 9 und 10. Das Herz ist ein trügerisches Ding. Mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht. Jeremia schreibt nicht, dass das Herz unehrlich ist, sondern trügerisch, hinterhältig. Und das sind wir leider manchmal. Trügerisch bin ich dann, wenn ich so viel Wahrheit zu Unwahrheit dazu mische, dass der andere nicht merkt, dass ich eigentlich lüge. Wir sind auch in der Lage, uns selbst zu belügen, indem wir ein bisschen Wahrheit und Unwahrheit zusammenmischen, um uns selbst zu überzeugen, dass es recht ist. Das ist Betrügen. Und da bin ich echt gut drin. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Also Wahrheit und ein kleines bisschen dazu mischen. Der Teufel hat es so gut gemacht im Garten, nicht wahr? Hat der Herr gesagt? Ja, also ja klar, du sollst nicht davon essen. Aber dann fügt er hinzu. Und dieses Wahrheit plus. Und da betrügen wir uns selbst. Stolz sieht Fehlern bei anderen, aber nicht bei sich selbst. Anfangs ist es bedrohlich, wenn man mit sich selbst ehrlich wird. Aber tatsächlich ist es die befreiendste Sache der Welt. Du musst dich nicht mehr von einer Lüge bestimmen lassen. Man kann das vor Gott bekennen. Eine Lüge hat nur Macht über einen, wo es noch nicht benannt wurde. Also das Nennen von etwas hat unheimlich viel Kraft und Macht. Also stell mal vor, du hast irgendwelche Schwindelanfälle, du hast irgendwelche Herzrasen, du hast irgendwelche gesundheitliche Probleme, aber die Ärzte finden es nicht heraus. Das macht einen verrückt. Aber in dem Moment, wo der Arzt sagt, oh, das heißt ABC, dann liest man ein bisschen und dann kann man das Herr werden. Kann man damit umgehen? Kann man das beherrschen? Aber solange das unbenannt bleibt, ist man in diesem Trudel des nach unten gezogen Werdens. Nenn es bei Namen. Nenn es bei Namen, wo wir bedroht werden in unserem Herzen. Bring es vor Gott und sag, Herr, du siehst meine Schuld, du siehst meine Anfälligkeit, du siehst in meinem Herzen, dort und dort habe ich immer wieder meine Probleme. Hilf mir. Und hör auf, selbst eher eine Scheinheiligkeit zu haben, zu sagen, nö, ist nichts. Wir haben gestern gerade eben bei diesem Seminar zum Thema Vergebung erstmal aufschreiben müssen, nenne eine gelungene Versöhnung. Also wo hast du wirklich Streit mit jemandem gehabt und das Ding wurde versöhnt? Und jeder hat das aufgeschrieben auf den Zettel und dann hat der Redner gesagt, okay, jetzt setzt ihr euch in Gruppen von 3 oder 4 und erzählt euch davon. Und das war echt beängstigend zuerst, weil man musste sich ein bisschen offenbaren. Aber es tat auch gut, einfach die Geschichten zu hören, zu sehen, wo Gott auch gewirkt hat und wo Vergebung möglich war. Am nächsten Tag, als wir zusammen waren, das war Freitagabend, Samstag, dann hat er gesagt, hier, Zettel, schreib auf, wo er ein noch nicht gelöste Konflikt hat. Wo noch nicht Vergebung ausgesprochen wurde, wo noch nicht Versöhnung war. Und das war auch wiederum für die fast alle absolut kein Problem. Irgendetwas war da. Irgendetwas liegt noch quer. Entweder mit der Ehepartner oder mit den Kindern oder mit den Nachbarn oder Arbeitskollegen oder irgendwo gibt es da immer etwas, wo wir sagen, haben wir ein bisschen unter den Teppich gekehrt, aber nie geklärt. Und das haben wir dann aufgeschrieben auch. Und dann sagte er dieses, worauf alle Angst hatten, und nun setzt euch zusammen und redet miteinander darüber. Wirklich das zu offenbaren, dort wo ich Sünder bin und das noch nicht gelöst und gereinigt habe, das hat Überwindung gekostet. Aber es war gut. Man hat sogar miteinander zum Teil gebetet und gesagt, ja, ich will das vor Gott und für diese Menschen in Ordnung bringen. Bitte segne mich. Und Befreiung und wirklich Und auch Durchbrüche waren denn da, weil man es benannt hatte. Weil dieses Schwammige weg war und es war klar. Und das ist so wichtig, dass wir es lernen zu tun. Du kannst, so wie du bist, vor Gott kommen und ihm alles sagen. Und du erlebst, wie er dich in deine Liebe schon längst angenommen hat, dich liebt und dir helfen will, wahrhaftig zu leben. Wahrhaftig bedeutet, im Licht zu sein. Nicht mehr betrügerisch, nicht mehr eine Lügen nachjagen und nachleben. Johannes 8, Vers 32 sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Frei machen. Wir brauchen gar nichts zu tun, um diese Vergebung anzunehmen. Wir müssen kein Tier schlachten, wir müssen keine Pilgerreise machen, wir müssen kein Geld bezahlen. Wir brauchen nur vor Gott zu kommen und sagen, Herr, ich habe schon wieder versagt, vergib mir. Herr, ich habe mich selbst schon wieder angelogen, vergib mir. Mir ist es jetzt bewusst und ich möchte gerne wahrhaftig vor dir und vor den Menschen leben. Punkt 3. Was hat Jesus am meisten geliebt? Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Welche Menschen könnten zu Jesus kommen? Das waren ausschließlich Sünder. Ausschließlich Sünder sind zu Jesus gekommen. 1. Timotheus 1, Vers 15 sagt, das Wort ist gewiss und alle Annahme wert. Jesus Christus ist in diesen Welt gekommen, um Sünder zu erretten, von denen ich der Größte bin. Paulus schrieb das. Wenn du kein Sünder bist, dann kannst du nicht zu Jesus kommen. Also wir leben in irgendeiner heiligen Welt, in der wir versuchen, immer so heilig zu sein. Also heilige Gemeindewelt. Aber ich möchte lieber leben in einer wahren Welt, in der wir sagen, wir sind alle Menschen, die Fehler machen. Wir sind alle Menschen, die vergebungsbedürftig sind. Und weil ich Vergebung empfangen habe, werde ich auch gnädig mit meinen Geschwistern so sein. Und das ist so wichtig für die Gemeinschaft. So wichtig, dass wir uns gegenseitig so annehmen, wie wir sind, mit Schwächen, mit Stärken, weil Gott uns so angenommen hat. 3 Bibelverse, Matthäus 9, ab Vers 10. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zum Gast. Matthäus hatte viele Zolleinnehmer eingeladen und andere Leute mit schlechtem Ruf. Weshalb gibt sich euer Lehrer mit solchem Gesindel ab? Fragten die Pharisäer seine Jüngern. Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, nicht auf euer Opfer, nicht auf euer Gaben kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid. Ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die ohne ihn leben und nicht solchen, die sich sowieso an seine Geboten halten. Gott ist nicht interessiert an deinen Opfern und deinen Gaben, sondern an der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, diese Barmherzigkeit. Barmherzig sein miteinander. Lukas 18, Vers 9. Jesus erzählte ein weiteres Gleichnis. Er hatte dabei besonders die Menschen im Blick, die selbstgerecht sind und auf anderen herabsehen. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Kein Räuber, kein Gottlose, kein Ehebrecher und schon gar nicht wie diesen Zolleinnehmer dahinter. Ich faste zweimal eine Woche und gebe von allen meinen Einkünften den zehnten Teil für Gott. Toll, nicht wahr? Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und wachte kaum aufzusehen. Schuldbewusst betete er, Gott, vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, dass dieser Mensch ging von seiner Schuld befreit nach Hause. Nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Wir brauchen diesen Stolz nicht bei uns. Wir brauchen dieses Heiligkeit, dass ich besser bin als anderen bei uns nicht. Was wir brauchen, ist ein Ort, wo wir sagen können, Herr, ich habe versagt, hilf mir. Ein Ort, wo Menschen hinkommen können, die auch sagen, ich habe versagt, hilf mir, Jesus. Die hier aufgenommen werden, die hier eine geistliche Familie finden. Ein letzter abschreckender Vers, 12, Johannes 12, Vers 42. Und doch gab es unter den führenden Männern des Volkes viele, die an Jesus glaubten. Aber aus Angst vor den Pharisäern bekannten sie sich nicht öffentlich zu ihm. Denn sie wollten nicht aus der Gemeinschaft des jüdischen Volkes ausgeschlossen werden. Ihnen bedeutete die Zustimmung der Menschen mehr als das Ansehen bei Gott. Menschenfurcht. Das ist der Grund Nummer eins, warum wir nicht bereit sind, auch unsere Schuld zuzugeben. Warum wir lieber mit einem betrügerischen Herzen leben, mit einer Scheinheiligkeit, als einer Wahrhaftigkeit vor Gott, wo wir uns wirklich sein können, wie wir sind. Und nicht, wie wir glauben, dass andere uns so haben wollen. Was ist mit unserem Herz? Ich habe schon gesagt, ich glaube, mein Herz lügt mich ständig an. Ich glaube, dass mein Herz immer wieder mich dahin bringt, wo ich nicht sein will. Und was darf ich tun? Ich darf mein Herz lieb schubsen in der Gegenwart Gottes. Ich darf bewusst wieder Gemeinschaft mit meinen Geschwistern suchen, die mich annehmen, auch wenn ich hinfalle. Die mir helfen, wieder aufzustehen und nicht schon wieder drauftreten, weil ich unten auf dem Boden bin. Ich brauche wirklich diese Gemeinschaft mit Gott, indem ich sein Wort lese, indem ich ihm Loblieder singe, indem ich mit ihm spazieren gehe und mit ihm rede und weiß, dass ich angenommen bin, trotz mein Versagen, trotz meiner Schuld. Denn nur die, die Schuldner sind, die Schuldigen sind, die Sünder sind, kommen zu Jesus. Die, die selbstgerecht sind, wie der Pharisäer, der sagt, Herr, ich bin so toll, die lehnen Gott ab. Weil die, die demütig sind, die bereit sind zu sagen, Herr, verändere du mein Herz. Verändere du mein Herz. Ich finde diese Verse in Jeremia so schön. Das Herz ist ein trügerisches Ding, mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht. Und weiter steht es denn da, dass er unser steinendes Herz austauschen möchte und uns ein fleischendes Herz geben möchte. Ein Herz, was für ihn schlägt. Ein Herz, was wirklich lebendig ist. Und nicht steif, nicht stein, nicht hart. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, ich bitte erstmal für mich und stellvertretend für uns. Vergib du uns, wo wir gesündigt haben. Vergib du uns, wo wir uns selbst angelogen haben, wo wir unser betrügerisches Herz geglaubt haben, wo wir Wahrheit und Unwahrheit vermischt haben, um selbst irgendwie das zu rechtfertigen, was wir tun, was wir schon längst wissen, dass es verkehrt ist. Vergib du uns, weil wir haben gesündigt. Hilf uns, gnädig und barmherzig miteinander umzugehen. Hilf uns umzugehen, wie du mit uns umgehst, Herr. Und hilf uns ganz neu, unser Herz zu prüfen, zu überprüfen und in deine Gegenwart ganz lieb zu schubsen, jedes Mal, wo unser Herz auf Wanderschaft gehen will. Lass uns wirklich, Jesus Christus, in deine Nähe, in deine Gegenwart sein und bleiben. Ich bitte darum, dass du uns diese Kurskorrektur ständig gibst, jeden Tag, jede Woche neu. Und danke, Herr, dass du der Sieger bist, auch über mein fehlbares Herz. Amen.